Einen schönen guten Morgen, Herr Obermeier. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich soll mit Ihnen heute über Digitalisierung und Disruption des Menschenbildes sprechen. Oh je, gleich zwei Fremdwörter im Titel. Was Disruption ist, kann ich Ihnen eigentlich fast leichter erklären. Disruption bedeutet Diskontinuität. Das, was früher war, das geht jetzt nicht mehr so weiter. Das können Sie sich als Ordensleute sehr gut vorstellen. Vor der Säkularisierung hat das Ordensleben ganz anders ausgeschaut als nach der Säkularisierung. Die Säkularisierung hat Disruption, Diskontinuität des Ordenslebens und des Klosterlebens bedeutet. Disruption erfolgt durch die Digitalisierung. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass in unserem Leben gar nichts mehr so weitergeht, wie wir es gewohnt sind. Das, was wir früher mal als normal empfunden haben, das ist heute eben alles nicht mehr normal. Und die Digitalisierung hat großen Anteil an dieser Anormalität. Was ist jetzt also Digitalisierung? Was ist Digitalisierung? Können Sie es erklären, wenn ich es Ihnen fragen würde? Wenn Sie jetzt ein bisschen skeptisch schauen und sagen, nein, das kann ich nicht, dann muss ich Ihnen sagen, dann sind Sie in ganz guter Gesellschaft, denn man hat, und neuere Zahlen habe ich leider nicht für Sie, vor etwa anderthalb Jahren eine Umfrage gestartet in Deutschland. Man hat über 2000 Beschäftigte genau diese Frage gestellt, was ist Digitalisierung? Und 56% haben gesagt, keine Ahnung, kann ich nicht erklären. 30% haben gesagt, vor anderthalb Jahren, meine Damen und Herren, das Wort habe ich noch nie gehört, Digitalisierung. 90% sagten, Industrie 4.0, das Wort habe ich noch nie gehört. Internet der Dinge, 90% sagten, nie gehört. Also offensichtlich ist es nicht nur im theologischen Umfeld so, dass wir viel zu diskutieren haben. Auch sonst in der Bevölkerung kann man mit diesen Begriffen eigentlich nichts anfangen. Wenn Sie mich fragen, was Digitalisierung ist, dann würde ich Ihnen es so erklären, wir sind gerade jetzt dabei, unsere Welt in einen Riesencomputer zu verwandeln. Wir machen uns alle zu Teilchen einer Riesenplatine. Dazu müssen wir etwas tun, wir müssen uns nämlich vernetzen. Und Sie haben es gerade gesagt, Sie haben eine Zahl genannt, 5 bis 6 Millionen Menschen seien global vernetzt. Ich glaube nicht, dass es so viele sind. Es ist noch ganz viel, was wir da erschließen könnten, hauptsächlich in Afrika und in Schwellenländern, Entwicklungsländern. Wir vernetzen uns. Warum tun wir das? Weil wir über alles Daten sammeln wollen. Wir wollen wissen, wir wollen diese Daten, die wollen wir speichern. Wir möchten sie analysieren. Wir möchten Prognosen über das Leben erstellen. Das ist schon immer irgendwie so eine menschliche Eigenschaft gewesen, wissen zu wollen, was in der Zukunft liegt, was die Zukunft bringt. Und dann möchten wir steuernd und regelnd in dieses Leben eingreifen, um das Leben und den Alltag zu optimieren. Das ist der Euphemismus. Ich greife immer ganz gerne zu einem Bild, nämlich zum Bild der Wettervorhersage. Stellen Sie sich vor, Sie seien amerikanischer Hurricane-Forscher. Wenn so ein Hurricane sich bildet über dem Atlantik, dann ist es natürlich so, dass die Amerikaner, besonders die in Florida leben, gerne wissen möchten, wann trifft dieser Hurricane auf die Ostküste auf, welche Stärke wird er entwickeln, mit welcher Geschwindigkeit wird er kommen und was müssen wir tun, um steuernd und regelnd in die Gesundheit der Ostküstenbevölkerung einzugreifen. Also schickt man ein Forschungsflugzeug in diesen Hurricane hinein, das fliegt in diesen Sturm. Im Auge des Sturms ist es recht ruhig, aber in der Wolkenwand, also hinten das, was sich eben in diesem Wirbel bildet, da ist richtig viel los. Und da fliegt dieses Flugzeug hinein und wirft Messgeräte ab. Das sind Dosen, da sind Messgeräte drin enthalten, Temperaturmesser, Luftdruckmesser, Windstärke, wie auch immer, was man eben messen kann. Und diese Dosen werden abgeworfen, dann öffnet sich ein kleiner Fallschirm und dann segeln die eben durch diesen Wind und erfassen diese Messdaten, Massendaten, Big Data. Und natürlich ist es so, dass diese Daten nicht in diesen Kisten bleiben, sondern sie werden übermittelt an ein meteorologisches Institut an der Ostküste. Und auch dort verschwinden sie nicht in irgendwelchen Datenbanken oder Datensenken. Nein, da setzen sich Wissenschaftler hin. Und diese Wissenschaftler schauen sich diese Daten an und analysieren die Daten. Sie erstellen einen Ist-Zustand, eine Situationsanalyse. Was ist denn da jetzt mit diesem Hurricane los? Dieser Ist-Zustand wird eingefüttert in mathematische Modelle und diese Modelle berechnen eine Prognose. Mit welcher Geschwindigkeit wird sich der Sturm wahrscheinlich in welche Richtung bewegen und wann in den nächsten Tagen wird er denn auf der Ostküste auftreffen? Diese Prognose wird dann eben kommuniziert an die Bevölkerung und die Bevölkerung wird dann den entsprechenden Aufforderungen der Meteorologen oder der Regierung nachkommen und dann entweder alles verrammeln und verriegeln oder Florida evakuieren. Es wird dann nachgeschaut natürlich, welchen Effekt, nachdem der Sturm dann abgeflaut ist, diese Warnungen gehabt haben. Und das, was wir hier als wissenschaftliche Basis dessen haben, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, ist die Kybernetik, die Wissenschaft von Information und Kontrolle. Information und Kontrolle. Wenn ich Information über sie habe, kann ich offensichtlich Kontrolle ausüben. Kontrolle ist eigentlich das falsche deutsche Wort, denn im Englischen heißt die Kybernetik die Science of Information and Control. And Control steht hier für Steuerung und Regelung. Aber für Steuerung und Regelung muss ich natürlich auch das tun, was Kontrolle als deutsches Wort konnotiert, nämlich überwachen. Ich muss Daten sammeln. Daten sammeln ist nichts anderes als Überwachung. Nun, meine Damen und Herren, vor 11 Jahren... im Januar 2007 hat jemand über unseren Köpfen Sensoren abgeworfen. Und die heißen Smartphone. Ihr Smartphone ist ein Technologieträger für Sensorik. Einerseits ist auf der Hardware etliches an Sensorik installiert. Sensorik, die Sie jeden Tag nutzen, die Kamera beispielsweise oder das Mikrofon, aber auch Sensorik, von der Sie sich nicht bewusst sind, dass sie da drauf installiert ist. Lichtmesser, Beschleunigungsmesser, Kreiselkompass, all das ist auf der Hardware Ihres Smartphones installiert. Des Weiteren natürlich eben auch die Lokations-, also die Geopositionsfunktionalität, wo man feststellen kann, wo Sie sich aufhalten. Und natürlich die ganze Sensorik und Überwachungsmöglichkeiten, die die Software mit sich bringt, die Sie auf dem Smartphone installiert haben, also die Apps. Die Regierung der Amerikaner hat vor 2 Jahren gewarnt vor den Apps der Firma Silverpush. Silverpush hat per App auf ihrem Smartphone, ohne dass sie das mitbekommen haben, zusätzliche Ohren installiert. Und zwar Ohren, die Frequenzen hören können, die ihr menschliches Ohr nicht hören kann. Warum macht man das? Warum macht man das? Warum installiert man da was, das vielleicht einfach Radar hören kann? Und Sie können ja kein Radar hören. Das sind Frequenzen, die sind für uns immer unhörbar. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Die Idee war die folgende. Die Firma Silverpush hat mit Industriekonzernen, mit Werbetreibenden und Werbeagenturen Verträge abgeschlossen. Diese Werbeagenturen haben über das Fernsehen Werbespots ausgestrahlt. Wenn Sie jetzt zusammen mit Ihrem iPhone vor dem Fernseher sitzen und Sie beide schauen die Werbung an, dann hört das Smartphone, welche Werbespots Sie anhören, weil ungehört von Ihnen, von Ihren Ohren ungehört, Frequenzen mit ausgestrahlt werden, die nur das Smartphone hören kann. Und das Smartphone meldet dann direkt an die Werbeagentur weiter, der Herr XYZ schaut sich jetzt gerade Persil-Werbung an. Mit dem Erfolg, dass Sie eben dann 1 oder 2 Tage später in Ihrer E-Mail-Inbox Persil-Werbung oder Waschmittel-Werbung oder Weißwäsche-Werbung erhalten. Frage, haben wir demokratisch darüber abgestimmt, dass wir so überwacht werden? Nicht lachen. Vorschläge? Ja oder nein? Nein. Also die ist die überwiegende Meinung, nein. Sie haben insofern recht, als Folgendes der Fall ist. In einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft ist es so, dass wir der Souverän sind, der Wähler, und wir in Wahlen alle 4, 5 Jahre, je nach europäischem Land, unsere Macht abtreten, verschleudern, wenn Sie so wollen, sagt Hannah Arendt, große politische Theoretikerin des letzten Jahrhunderts, an Berufspolitiker. Und diese Berufspolitiker erhalten gleichzeitig den Auftrag, die Gesellschaft zu gestalten. Die Gesellschaft wird bei uns wie gestaltet? Durch Gesetzgebung. Die Gesetzgebung ist die schärfste Waffe in der Demokratie. Bei der Gesetzgebung ist es eben so, auch gerade in der parlamentarischen Demokratie, dass wir natürlich debattieren und überlegen und uns dann irgendwie einigen. Und dann wird das Ganze, was wir uns hier politisch ausgedacht haben, in Gesetze gegossen. Denn Gesetze sind geronnene Politik. Und hier plötzlich sehen wir, dass ganz jemand anders die Gesellschaft gestaltet. Nicht wer wir und nicht unsere gewählten Politiker, sondern Industriekonzerne. Milliardenschwere Industrietechnologiegiganten, die gestalten unsere Gesellschaft, ohne dass wir vorher gefragt worden sind. Sie haben also insofern mit ihrem Nein-Recht, wenn sie vom normalen gesetzgeberischen Prozess ausgehen, der sogenannten normativen Legitimierung. Also wir sind mit der Gestaltung der Gesellschaft durch Gesetz einverstanden, weil wir alle damit beteiligt waren. Aber hier findet eine andere Form von Legitimation statt. Und insofern muss ich Sie jetzt enttäuschen, doch wir haben demokratisch darüber abgestimmt, sozusagen mit den Füßen abgestimmt. Sie haben nämlich alle so ein Ding und Sie sind alle damit einverstanden, dass genau so mit Ihnen verfahren wird, dass Sie nämlich überwacht werden, permanent und unablässig. Und es ist noch viel schlimmer, Sie werden nicht nur überwacht, sondern der CEO von Google, der ehemalige CEO von Google, Eric Schmidt, der jetzt übrigens das Pentagon, also das Militär, berät in den Vereinigten Staaten, sagte in einem Fernsehinterview ganz klipp und klar: Schauen Sie hier das Smartphone, jeder hat eins, es hat die Welt verändert, denn jetzt können wir die Menschen über das Smartphone steuern. Und das ist genau eigentlich das, worüber ich heute mit Ihnen ein bisschen näher sprechen möchte. Viele Menschen sagen, ist mir doch egal, soll ich doch überwacht werden, ist doch kein Problem, ich habe ja nichts zu verbergen. Und auch hier muss ich Ihnen sagen, als jemand, der 20 Jahre lang im IT-Bereich unterwegs ist und künstliche Intelligenz baut, streichen Sie diesen Satz aus Ihrem Wortschatz. Denn wir Technologen, wir schauen nicht auf die Daten, die wir von Ihnen sammeln über das Smartphone, mit dem Blick in Ihre Vergangenheit, weil wir wissen möchten, was Sie mal früher bexiert haben. Das interessiert uns überhaupt nicht. Der Wert von Information ist, dass wir steuernd und regelnd in Ihre Zukunft eingreifen können. Nicht, dass wir wissen, was Sie da mal verbrochen haben, ob Sie mal fremdgegangen sind oder sonst was getan haben. Das interessiert uns überhaupt nicht. Wir leiten eine Prognose Ihres Lebens nach vorne ab, in die Zukunft. Ein ganz konkretes Beispiel. Bei den Maidan-Unruhen ist Folgendes passiert 2014. Die Menschen haben sich versammelt auf dem Maidan, um zu protestieren gegen die alte Regierung. Dafür haben sie ihre Smartphones mitgenommen. Und diese Smartphones kann man lokalisieren. Jetzt ist es so, dass jedes Smartphone eine einzigartige Kennung hat, die mit ihrem Namen verknüpft ist. Das war ein gigantischer Marketing-Coup von Apple. Der ist mit ihrem Namen verknüpft, weil ihr Smartphone mit ihrer Kreditkarteninformation verknüpft ist und da steht ihr Name drauf. Das heißt, sie sind immer genau identifizierbar. Es ist nämlich auch ein Irrtum, dass die Menschen glauben, dass sie anonym unterwegs sind. Das ist gar nicht so. Und die Menschen haben sich auf dem Maidan versammelt mit ihren Smartphones, um sich zu organisieren. Über WhatsApp beispielsweise, über Facebook, über Twitter. Kann man ja schauen, man kann die Polizei in die eine Ecke jagen und auf der anderen Seite schaut man, dass man die Schaufenster einschlägt. G20 funktioniert auch so neuerdings. Also man kann sich gut organisieren über diese neuen sozialen Medien. Das haben sie getan. Dann sind sie nach Hause gegangen vor der nächsten Demonstration und haben aber vor der nächsten angesagten Demonstration ein nettes SMS von ihrer Regierung erhalten. Sehr geehrter Herr XYZ, Sie haben sich an einer unzulässigen revolutionären Maßnahme beteiligt. Wenn Sie nicht zu Hause bleiben beim nächsten Mal, haben Sie mit Repressalien zu rechnen. Ihr Name ist registriert als Aufrührer. Das ist schon direkt ein Eingriff in die Demonstrationsfreiheit, denn jemand, der so angegangen wird, der so gebullied wird, wie wir das nennen, der wird sich sehr gut überlegen, ob er nochmal zu einer solchen Demonstration hingeht. Was eigentlich sein gutes Recht ist in der Demokratie. Jetzt sagen die Menschen, ja, ich habe nichts zu verbergen und für meine Daten interessiert sich ja doch niemand. Und da muss ich sagen, auch falsch, weil es eben heute kein Mensch mehr ist, der auf ihre Daten schaut. Dazu gibt es Maschinen. Und es gibt eine Gattung an Maschinen, die aus den Daten, die Sie liefern, die völlig unstrukturiert sind, aus den Bildern, die Sie einstellen ins Netz, aus den Blogbeiträgen, die Sie aus den WhatsApp-Nachrichten, aus dem was auch immer, ein komplettes Bild, eine Situationsanalyse Ihres Lebens erstellen. Und das ist die künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist die einzige Technologiegattung, die neue, relevante Informationen aus Ihren Rohdaten erstellen kann. Ja, was meint man damit? Wie funktioniert das? Ja, schon seit Jahren gibt es ein bekanntes Beispiel. Das hat ein Wiener Kollege von mir zusammengestellt. Da gibt es die Sarah Spiekermann, die ist Professorin an der Wirtschaftsuni. Die hat sich das mal genauer angeschaut. Ein Beispiel, das ich immer so ganz gerne nutze, ist folgendes. Facebook. Bei Facebook wissen Sie, Sie müssen noch nichts gepostet haben. Kein Satz, kein Bild, kein gar nichts. Es reicht, wenn Sie einfach nur Dinge liken. Und aus diesen Likes heraus werden Psychogramme über Sie erstellt. Da gibt's mal die Big Five Traits, also die großen 5 Charaktereigenschaften, die hier berechnet werden aus dem, was Sie liken. Sie sind neurotisch, Sie sind depressiv, Sie sind innovativ, Sie sind extrovertiert. Das 5. weiß ich jetzt gerade nicht. Aber aus dem kann man natürlich auch noch ganz andere Dinge ableiten. Sie sind männlich, Sie liken Britney Spears und Desperate Housewives. Daran sehen Sie, das Beispiel ist nicht ganz neu. Daraus berechnet Facebook, dass Sie mit 67%iger Wahrscheinlichkeit homosexuell sind. Diese Information, by the way, die bleibt nicht bei Facebook. Was Sie, das nur jetzt am Rande, damit Sie das verstehen, was da überhaupt vor sich geht, weil Sie denken ja, Sie sind mit Ihren Freunden verbunden. Bei Facebook, bei Twitter, auch bei Google funktioniert das Ganze so. Sie sehen vorne das, mit dem Sie so umgehen. Also das ist praktisch die grafische Nutzeroberfläche, die Timeline, die Suchmaschine, der Suchschlitz. Aber tatsächlich läuft unterhalb das, was Sie eben nicht sehen, unterhalb dieser grafischen Nutzeroberfläche Börsenhandelsplattformen, wie an der Frankfurter Börse, an der Wiener Börse, an der New Yorker Börse. Und was wird da gehandelt? Da werden keine Aktien gehandelt. Also das sind Plattformen, die haben Facebook, Twitter und so weiter für sich proprietär implementiert. Diese Börsenhandelsplätze verbinden Verkäufer und Käufer. Der Verkäufer ist Facebook oder Twitter. Oder Facebook ist letztendlich hier nur der Platzhalter für soziale Medien. Sie sind diejenigen, die durchs Netz surfen, die sich alles Mögliche anschauen. Und Sie wissen ja, dass Facebook Sie auch verfolgt, wenn Sie nicht auf Facebook angemeldet sind. Da werden kleine Cookies, kleine Programme auf Ihrem Computer installiert oder oder auf Ihrem Smartphone installiert. Und Sie werden dann einfach verfolgt. Das heißt, Ihre Aufmerksamkeit wird verfolgt. Man ist da immer bei Ihnen. Sie schauen sich irgendwie, keine Ahnung, Webseiten über Ferraris an. Oh, Ihre Aufmerksamkeit ist jetzt bei Ferraris. Oder über Rosenbögen. Ihre Aufmerksamkeit ist bei Rosenbögen. So. Und diese Aufmerksamkeit geht jetzt über diese Börsenhandelsplattform und da geht sie zunächst durch eine sogenannte Pricing Engine. Das heißt, sie bekommt einen Price Tag, einen Preisschild angehängt. Diese Information, Ihre Aufmerksamkeit ist etwas wert. Und Ihre Aufmerksamkeit plus dem Preisschild wird dann weitergeleitet, nicht an Ihre Freunde, sondern an die Vertragspartner von Facebook, Twitter und Co. Das sind große Konzerne, die ihre Marketingbudgets dort allokiert haben oder Marketingunternehmen, die eben auch dort werbemäßig tätig sind und die bekommen das und die bieten dann quasi auf ihre Aufmerksamkeit und bekommen, wenn sie den Preis zahlen an Facebook, die Information, wer Sie sind und wie Ihre E-Mail-Adresse sind und wie man Sie erreichen kann. Und so eben wiederum erscheint dann entweder auf Ihrer Timeline, in Ihrem Smartphone oder in Ihrer E-Mail-Inbox entsprechende Werbung. Das ist das, was wir als so creepy, so geisterhaft, so ja spooky, wie sagt man auf Deutsch, empfinden, dass wir plötzlich uns über irgendwelche Dinge im Internet interessieren. Und einen Tag später, also zum Beispiel, ich mache Ferien, ich möchte zelten gehen, und einen Tag später, ohne dass ich irgendwie was kaufen wollte oder sonst war, auf einer Seite unterwegs war, wo es was zu erwerben gab, einen Tag später habe ich 2, 3, 4 E-Mails in meiner Inbox, wo es genau um das Thema geht. So kommt das zustande, über diese Börsenhandelsplattform. Zu fast keinen Grenzkosten ist es natürlich Facebook möglich, diese Informationen, die ihre Aufmerksamkeit oder das, was sie halt sagen wollen, auch ihren, in Anführungsstrichen, Freunden weiterzuleiten. Denn die Kopie von Daten kostet die ja quasi nichts mehr. Die sind ja da. Das heißt also, sie kommunizieren in erster Linie überhaupt nicht mal mit ihren Freunden, sondern sie kommunizieren mit einem riesigen Gebilde an, ja, kapitalistischen Einrichtungen, sage ich jetzt mal, die ihnen irgendwas verkaufen wollen. Das Ganze basiert eben auf der Profilerstellung, das heißt, sie werden verfolgt, sie werden profiliert, geprofiled. Also ihr Leben wird auseinandergenommen, wird analysiert, wie beim Wetter. Denken Sie mal ans Wetter. Die Daten werden erst gesammelt, indem sie überwacht werden, und dann wird eine Analyse erstellt, wer sie sind, und das macht eine künstliche Intelligenz. Es werden also Profile von Ihnen erstellt. Wie toll fühlen Sie sich, wenn Sie wissen, dass von Ihnen Profile erstellt werden? Macht Ihnen das irgendwie Gedanken oder sagen Sie es wurscht? Ja, das ist gut. Weil diese Profile nämlich nicht einfach bei Facebook oder bei Twitter oder bei Google liegen bleiben, sondern mit diesen Profilen wird eben auch Geld gemacht, die werden gehandelt. Bei sogenannten kommerziellen Data Brokers können Sie Profile über Menschen käuflich erwerben. Je mehr Charaktereigenschaften Sie wissen wollen und kennen wollen über Ihr Ziel, die Zielperson, desto teurer wird der Datensatz. Ich habe sowas mal liegen sehen bei einem potenziellen Kunden von uns. Wir werten keinerlei Humandaten aus, also wir fassen Humandaten gar nicht an in unserem Unternehmen. Aber ich war trotzdem interessiert, mich mit diesem Kunden zu treffen, weil ich gerade mein erstes Buch geschrieben habe und ich war einfach neugierig, was die wollen. Und da habe ich auf dem Tisch liegen sehen, auf dem Konferenztisch, bei dem Meeting, eine sogenannte Selektorenliste. Sie sind ja Österreicher, ich weiß nicht, ob Ihnen das Wort Selektorenliste was sagt. Schon mal gehört? Ja. In welchem Zusammenhang ist das Wort Selektorenliste aufgetaucht? Selektorenliste ist aufgetaucht in der letzten Legislaturperiode Berlins, drittes Kabinett Merkel, in einem sogenannten BND-NSA-Untersuchungsausschuss. Der BND ist unser Auslandsgeheimdienst. Der Auslandsnachrichtendienst hat die Aufgabe, Spionageangriffe aus dem Ausland abzuwehren. Hier ist aber jetzt Folgendes passiert. Die NSA, die Amerikaner, sind hergekommen zum BND und haben gesagt, ach, uns interessiert da so diverses Zeug, also über Unternehmen in Europa und auch in Deutschland. Und hier haben wir eine Selektorenliste, da steht angekreuzt, wen ihr bitte zu überwachen habt. Und da waren auch Deutsche drauf und deutsche Unternehmen. Und das überwacht ihr bitte und dann gebt ihr uns die Daten weiter. Und der BND hat das gemacht. War komplett verfassungswidrig. Aus dem Untersuchungsausschuss ist, wie zu erwarten war, auch nichts rausgekommen. Aber so eine Selektorenliste habe ich jetzt im Privatumfeld beim Privatunternehmen gesehen. Das war ein bisschen was anderes als das, was die NSA dem BND übermittelt hat. Aber da waren auch bis zu 3000 Charaktereigenschaften pro Person aufgelistet. Da konnten Sie ankreuzen, was Sie interessiert hat. Und dann konnten Sie das kaufen von diesem Datenbroker, dem amerikanischen Datenbroker. Und wie gesagt, je mehr Sie da angekreuzt haben, desto teurer ist der Kauf geworden. Und wie muss man sich das vorstellen? Was stand da drauf? Also beispielsweise können Sie sich das so denken. Da steht dann drauf, sexuelle Orientierung 1 weiblich, sexuelle Orientierung 2 ledig, sexuelle Orientierung 3 schläft lieber mit jüngeren Männern. Und dann steht da noch ein Kästchen, dann steht nebendran Klarname. Klarname heißt, wenn Sie das ankreuzen, da kommt dann Yvonne Hofstetter raus. Yvonne Hofstetter ist weiblich, ledig, schläft lieber mit jüngeren Männern und so weiter. Ist vielleicht Alkoholikerin, keine Ahnung. Also das alles können Sie aus Ihrem Verhalten, das online, das Sie online an den Tag legen, mit Apps, also mit Ihrem Smartphone oder auch über Ihren PC oder Laptop berechnen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz. Wovon reden wir, wenn wir heute von künstlicher Intelligenz sprechen? Was ist das? Es gibt mehrere Paradigmen künstlicher Intelligenz. Das ist jetzt mein Fachgebiet, weil ich seit 20 Jahren mit meinem Team künstliche Intelligenz baue. Da hat das noch keinen interessiert. Noch bis 2014 haben uns potenzielle Kunden rausgeschmissen, wenn wir hingegangen sind, haben gesagt, also du hast doch da eine Anlage, die du steuern musst, also ein Luftzerleger beispielsweise bei der Gasherstellung. Da könnte man doch künstliche Intelligenz basiert das und das und das machen. Und dann haben die uns rausgeworfen und haben gesagt, Frau Hofstetter, pack mal die künstliche Intelligenz ein, das funktioniert sowieso nie. Das war der Winter der künstlichen Intelligenz. Wir haben in einer kompletten Nische geforscht. Und als Google angefangen hat, 2013, 14 zu investieren in künstliche Intelligenz und gesagt hat, das ist die Zukunft, seitdem will es plötzlich jeder haben. Und seitdem gibt es auch ganz viele Experten in dem Bereich. Frag mich, wo die plötzlich herkommen. Das Ganze fühlt sich irgendwie ein bisschen verrückt an, wie an der Börse, ja? George Soros investiert irgendwie, sagen wir mal, in britische Pfund und sagt, der fällt jetzt richtig runter durch den Brexit und alle laufen hinterher. Und dann stehst du daneben und sagst, sind die alle verrückt geworden? Künstliche Intelligenz, wenn wir heute von künstlicher Intelligenz sprechen, dann reden wir immer von lernenden Maschinen. Wie lernt eine Maschine? Wie ihr Haustier. Also wenn Sie einen jungen Welpen kaufen und Sie sagen, dieser Welpe, der soll Lawinenspürhund werden, dann fällt er ja nicht als Lawinenspürhund vom Himmel, der muss das lernen. Dafür bringt er die Anlagen zum Lernen mit, nämlich das Gehirn. Das Gehirn besteht aus Neuronen und aus Verbindungen. Das versuchen wir bei lernenden Maschinen in der Informationstechnologie nachzubilden, weil wir die völlig, sag mal, simple Idee haben, dass das Gehirn einfach mit Neuronen und Synapsen funktioniert. Das ist viel zu verkürzt. Also wenn Sie Hirnforscher fragen, auch diejenigen, ich kenne etliche, die teilgenommen haben am Human Brain Project, die sagen, nach diesem Projekt haben wir 1 Milliarde Euro rein versenkt, um das Gehirn zu erforschen, ist das Gehirn für uns mehr Mysterium als es je zuvor, weil wir wissen weniger als je zuvor, wie das funktioniert. Also es ist uns, glaube ich, inzwischen klar, dass das Gehirn Wasser, in dem das Gehirn irgendwie eingebettet ist, auch gewisse Informationen trägt und zur Intelligenz beiträgt. Und das haben Sie natürlich nicht auf dem Computer. Da haben Sie künstliche Neuronen und künstliche Synapsen und dann müssen Sie mit dem klarkommen. So. Das heißt also, wir bilden das Gehirn mal so einfach nach, indem wir künstliche Neuronen definieren und quasi ein künstliches Gehirn nachbauen. So. Wie ist das jetzt mit dem Hund? Mit dem Hund müssen Sie auf den Trainingsplatz gehen. Auf dem Trainingsplatz, da findet der Hund jetzt, sag mal, so große Schneehaufen vor, da haben wir sie drin vergraben. Und wenn Sie Glück haben, Trial und Error, dann findet sie der Hund und schlägt da an und baggert und schlägt an und Sie sagen, ach ja, genau, da ist er drin vergraben. Und dann geben Sie dem Hund eine verstärkende Bestätigung, nämlich ein Goodie, das kennen Sie alles vom Hundetrainer. So funktioniert das. Und der Hund, der wird das dann so oft trainieren auf dem Trainingsplatz, bis er sich da nicht mehr verbessern kann. Und dann sagen Sie, treffen Sie die Entscheidung, der ist jetzt gut genug, den kann ich jetzt tatsächlich mal irgendwo auf der Zugspitze oder wo auch immer loslassen, wenn was passiert. Das schafft er auch dort. Also wir reden davon, dass wir im Trainingsenvironment eben lernen, so lange, bis das System, Hund, gegen das Maximum konvergiert, also nicht mehr besser wird, die optimale Lösung dafür findet, Menschen aus Schneehaufen rauszuschnüffeln. Und dann muss der Hund, wenn er in der echten Live-Umgebung ist, generalisieren. Also er muss das, was er in seinem Trainingsenvironment, das ja immer sehr ähnlich ausschaut, und das kennt er ja, ne? Das, was er da gelernt hat, das muss er übertragen können in völlig neue Situationen, die aber natürlich ähnlich sind zu dem, was er gelernt hat, nämlich Schneehaufen und jemand ist da drin, unter der Lawine. Genauso funktioniert das mit Maschinen auch. Wir haben also zwei verschiedene Umgebungen. Das eine ist die Trainingsumgebung und das andere ist die Live-Umgebung. Und in der Trainingsumgebung werden künstliche Intelligenzen trainiert. Ja, auf was werden die denn trainiert? Was ist denn da das die Trainingsumgebung? Ja, Ihre Daten, meine Damen und Herren. Die werden darauf trainiert, sie zu klassifizieren und sie zu kategorisieren. Also sie, beziehungsweise eben, wenn wir es nicht mit Menschen zu tun haben, eben auch bestimmte Vorgänge in der Industrie, in bestimmte Anlagenzustände. Beispiel aus der Industrie ist vielleicht ganz schön von der Bahn. Deutsche Bahn will digitalisieren. Ja? Die Deutsche Bahn will das Schienennetz digitalisieren. Sie möchte wissen, wie steht's um die Weichen, den Weichenzustand, sind die noch gut, die Weichen, oder müssen die mal gewartet werden? Das machen heute Menschen. Das ist Tiefbau, Black Hands Work. Da geht einer hin, so ein Tiefbauingenieur, mit so einem großen Hammer, der haut mal gegen die Weiche und dann gibt die Weiche einen Klang. Und je nachdem, wie dieser Klang tönt, hört der das mit seinem Ohrsensor ob da ein Riss drin ist in der Weiche, in dem Weichenmaterial oder nicht. Wenn er hört, da ist ein Riss, dann wird er irgendwie das melden und sagen, da muss man mal nachschauen, da muss vielleicht ausgewechselt oder gewartet werden. Jetzt ist es so, die Schweizerische Bundesbahn hat mir gesagt, letztes Jahr, tja, Frau Hofstetter, bei uns ist es so, heute 2017 ist 50% meines Wartungspersonals 62 Jahre alt. In 3 Jahren gehen die alle in Rente. Und dann nehmen die das ganze Wissen mit über die Weichen und den Zustand des Schienenmaterials. Wir wollen aber ja doch in 10 Jahren auch noch Bahn fahren. Was machen wir denn jetzt? Also digitalisieren. Denken Sie immer dran, Daten erfassen, analysieren, Prognose erstellen, Handlung ergreifen. Also hier sagt man, okay, wir bringen Sensoren an diesem Material, auf den Weichenschwellen. Da messen wir dann eben nach und dauernd hören wir und schauen, wie die Weiche vibriert. Und wir können daraus analysieren und ableiten, ob da irgendein Materialfehler vorliegt. So, das ist mal die Idee, das Konzept. Also das kann man machen. Das funktioniert also bei Sachen genauso wie bei Menschen. Beim Profiling, das merken Sie schon, weil Ihnen ist ja da nicht so ganz wohl dabei. Wenn Sie jetzt zum Beispiel denken, solche Profile, wie ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe, können bei Ihrem Arbeitgeber unterwegs sein, bei Ihrem Arzt, bei Ihrer Versicherung, beim Staat. Ja, da merken Sie ja schon, irgendwie gibt es da einen Clash mit dem, was wir als unser Recht empfinden. Ja, wir wollen das ja nicht, dass jemand über uns so genau Bescheid weiß. Geht ja niemandem was an. Wir haben ja auch in gewisser Weise Recht auf Diskretion, auf Geheimnis. Hier kommt die ganze Debatte, auch eine theologisch schöne Debatte. Wie wertvoll ist das Geheimnis? Wie wertvoll ist Diskretion? Denken Sie ans Beichtgeheimnis. Ja. Da kommt diese ganze Debatte auf. Plötzlich ist man völlig gläsern, man kann gar nichts mehr verbergen, gar nichts mehr. Man ist völlig planbar, manipulierbar offensichtlich. Und auf der anderen Seite habe ich eben diesen Anspruch. Also man merkt, da gibt es irgendwie einen Konflikt. Und dieser Konflikt, der ist tatsächlich sehr gut analysierbar, wenn Sie beispielsweise, und jetzt bitte ich um Verzeihung, dass ich hier praktisch nicht die europäischen Artikel zur Hand habe und die österreichischen leider schon erst gar nicht, sondern dass ich mich jetzt hier beziehe auf die deutsche Verfassung, aufs deutsche Grundgesetz. Sie müssen die Grundrechte, die wir haben, die haben Sie auch, weil wir, sieht nur ein bisschen anders aus bei Ihnen in Österreich, aber wir haben eben eine EU-Grundrechtecharta auch, die für uns alle gilt. Wenn Sie die Grundrechte runterdeklinieren und Sie halten die technologischen Fähigkeiten der Digitalisierung dagegen, sehen Sie ganz viele Konflikte. Ein erster Konflikt ist beispielsweise des Antidiskriminierungsgebots. Das ist sehr plakativ. Das wäre in Deutschland Artikel 3 Grundgesetz. Die Menschen sind gleich zu behandeln. Da tritt zum Beispiel ein Problem auf beim Einsatz dieser digitalen Instrumente durch den Staat. Und zwar hier ganz konkret Beispiel Stadt Chicago und auch in Kent, Großbritannien, setzt man sogenannte vorausschauende Polizeiarbeit ein. Da passiert genau das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Da ist ein Stück künstliche Intelligenz. Dieses künstliche Intelligenz braucht Daten der Chicagoer Bürger. Was will die Chicagoer Polizei erreichen? Die Chicagoer Polizei will eine Liste erstellen, auf der 500 Namen draufstehen, die sogenannte Strategic Subject List. Auf dieser Strategic Subject List stehen 500 Namen der größten Gefährder, sag ich mal, in Chicago, die aber bis jetzt noch kein Verbrechen begangen haben, sondern wo die Maschine ausgerechnet hat, die werden erst in ein paar Monaten in einen Schusswechsel verwickelt sein oder in einen Mordkomplott oder was auch immer. Also diese Software fällt ein Urteil. Sie beurteilt und eigentlich verurteilt sie auch gleichzeitig 500 Menschen, die dann auf dieser Liste ausgeschmissen werden. So, was macht die Polizei mit der Liste? Die liegt nicht einfach in der Schublade. Sie erstellt 500 Schreiben, die sehr persönlich sind. drückt die einen Polizisten in die Hand, der Polizist nimmt sie an Sozialarbeiter und die beiden gehen zu jeder dieser Personen hin, klingeln an der Türe, Tür geht auf, sind Sie der Herr Müller? Ja, ich bin der Herr Müller. Gut, dann haben wir Ihnen jetzt Folgendes vorzulesen. Herr Müller, unsere künstliche Intelligenz hat festgestellt, dass Sie in den nächsten 3 Monaten in einen Schusswechsel verwickelt sein werden, wenn Sie sich nicht in den nächsten 3 Monaten völlig rechtskonform verhalten, wird Sie die Wucht des Gesetzes mit voller Macht treffen. So. Mehrere Probleme. Erstens ist es total gegen den Rechtsstaat. Wir haben uns auch in der EU über die Maastricht-Verträge, über die Lissabon-Verträge verpflichtet, dass wir rechtsstaatlich agieren. Was heißt das? Das heißt, erstmal muss jemand ein Vergehen begangen haben, damit der ganze Strafverfolgungsapparat dann in Gang kommt. Ja, gut, da ist der Staat immer ein bisschen hinterher. Aber wir haben uns auf das geeinigt. Das ist Rechtsstaat. Und dass ich mich auch dagegen wehren kann, gegen das ein oder andere Urteil, dass ich einen fairen Prozess bekomme, das ist Rechtsstaat. Das habe ich hier überhaupt nicht. Hier entscheidet eine Maschine. Eine Maschine trifft ein Urteil. Völlig intransparent für mich, wie das zustande gekommen ist, auf welchen Daten das basiert, ob die Daten korrekt sind, ob die Daten nicht mit einem Vorurteil belastet sind. Ganz intransparent. Ich weiß nicht, wie ich mich dagegen wehren soll. Das Zweite ist, dass wir eine unmittelbare Einschränkung der Freiheit des Einzelnen haben. Also ein unmittelbarer Eingriff in die Souveränität dieser jeweiligen Person, die auf dieser Liste steht. Warum? Weil diese, jetzt komme ich gleich noch dazu, meist jungen Männer, Afroamerikaner noch dazu, jetzt Folgendes sagen. Ja, Moment mal, ich kann nicht mehr diese Musik hören, die ich gerne hören möchte, Rap. Da wird mein Score, also meine Bewertung bei der Polizei gleich mal schlechter. Ich kann mich nicht mehr mit meiner Tante treffen, weil die wohnt in einem Viertel. Das ist ein bisschen verrucht, wenn ich mich da sehen lasse und ich werde von der Polizei erwischt. Dann habe ich gleich das Problem, dass ich eingesperrt werde. Problem. Ich kann mich nicht mehr mit meinen Freunden treffen, weil meine Freunde, die zählen in den Augen der Polizei als Gang. Wenn ich damit erwischt werde, wird mich die Wucht des Gesetzes mit voller Macht treffen. Das heißt, er wird sich sofort anders verhalten. So ähnlich, wie wenn Sie auf der Autobahn fahren und Sie wissen, da kommt jetzt gleich ein Blitzer, dann verhalten Sie sich auch konform, da gehen Sie auch runter vom Gas. Aber das ist nicht Freiheit, wie wir sie definiert haben in unserer Verfassung. Das widerspricht unserem Menschenbild, dem Menschenbild vom souveränen, selbstbestimmten Menschen. Komplett. Und warum hat das was zu tun mit der Diskriminierung? Ja, weil, meine Damen und Herren, ich habe es gerade schon mal angedeutet, auf dieser Liste meistens 80% Afroamerikaner stehen. Und das ist ein Problem. Warum? Weil diese künstliche Intelligenz, die dieses Urteil fällt, auf Rohdaten basiert. Also Rohdaten, welche Daten nimmt da die Polizei her, um die zu crunchen und diese Analysen zu fahren? Na, erstmal die Daten, die in den Polizeidatenbanken vorhanden sind. Das sind Daten über Verhaftungen. Wer hat wo, wie, wann, man mit wem zusammen im Knast gesessen? War mit in einen Unfall verwickelt? Wer hat als Zeuge ausgesagt? Und jetzt ist es aber so, dass wir wissen, dass die Amerikaner ihre Rassenprobleme, die ja sehr in den 60er Jahren besonders deutlich hervorgetreten sind, noch nicht vollständig überwunden haben. Und dass in manchen Counties hauptsächlich oder viel mehr Afroamerikaner verhaftet werden, schneller erschossen werden und dass die Weißen meistens davonkommen. Und dieses Vorurteil ist schon in den Rohdaten der Datenbanken enthalten. Da sind jetzt 4-mal mehr Afroamerikaner drin enthalten als Weiße. Wenn Sie diese Information fusionieren, also da kommen noch andere Informationen dazu, da kommt noch die Information, alles was im Facebook über diese Leute zu lesen ist, die Chicagoer Bürger, alles was in Foursquare über diese Leute, die in Chicago unterwegs sind, zu finden ist, Foursquare, das ist so eine Touristenapplikation, da kann man sehr schön Bewegungsprofile berechnen von diesen Menschen. Das wird eben fusioniert in diese Daten an, in diese Analyse, denken Sie mal ans Wetter, in diese Situationsanalyse. Und wenn Sie eben diese Rohdaten durch die künstliche Intelligenz pressen, dann fügt diese künstliche Intelligenz da keine zusätzliche Information zu. Die macht die Information nur crisper. Sie holt sie heraus aus dem, was Sie da reinschieben. Das heißt also, wenn Sie da schon Vorurteile hineinschieben, dann kommt da richtig krasse technologische Diskriminierung hinten heraus. Das ist überhaupt nicht gerecht, was diese Maschine entscheidet. Weil viele Menschen denken ja, was der Computer sagt, das stimmt. Nein, glauben Sie am Computer nichts. Wir denken, der ist objektiver. Nein, ist er nicht. Im Gegenteil. Und das ist ein Problem, das haben die Technologen bis heute nicht gelöst. Das beschäftigt uns schwer. Weil wir nicht wissen, wie wir diese Vorurteile rausbringen sollen. Wir können ja nicht an den Rohdaten rumbasteln. Wenn wir da was rausnehmen, ja, was macht das mit dem Ganzen? Das können wir nicht beurteilen. Wir haben dafür noch keine Lösung gefunden. Also hier findet ganz klare Diskriminierung statt, Verletzung des Gleichheitsgebots. Dann habe ich Ihnen ja am Anfang gesagt, dass der ehemalige Google-Chef der Ansicht ist, dass man sie mit den Smartphones steuern kann. Das ist auch richtig. Hier haben wir diesen geschlossenen kybernetischen Regelkreis. Sie werden überwacht, es wird analysiert, der Ist-Zustand wird angeschaut, Ihre Gesundheit etwa oder Ihre Arbeitszeit. Dann bekommen Sie einen Stimulus über Ihr Smartphone gesetzt, also einen Anreiz gesetzt, dass Sie sich auf eine andere Art und Weise verhalten. Am schönsten ist das eigentlich zu verstehen mit den Gesundheitsarmbändern. Ne? Wenn das Ding sagt, also heute noch, bist du erst 4.000 Schritte gelaufen, musst noch 6.000 laufen, dann strengen Sie sich aber ganz schön an, dass Sie die 6.000 noch kriegen. Das ist der Stimulus, der über die Maschine kommt, ganz einfach. Aber da gibt es eben andere Stimuli, da ist Ihnen gar nicht klar, dass das nicht Ihre eigene Entscheidung ist, irgendwas zu tun, sondern dass jemand anders für Sie entscheidet. Das Ganze nennt sich Nudging. Haben Sie schon mal gehört, Nudgen? Das ist ein amerikanischer Begriff, ist auch ein amerikanisches Konzept. Das heißt Anstoßen. Was ist denn der Hintergrund von Nudgen? Nee, ich erkläre es anders. Ich erkläre es mal, was es ist. Ich habe eine Katze. Ich wohne im Münchner Norden, da bei Freising, und ich habe eine Wohnung in Wien. Jetzt fahre ich eben ab und zu mal über Passau nach Wien runter, das sind ungefähr 4,5 Stunden Autofahrt, die Katze muss mit. Jetzt ist die Katze ja kein kleines Kind, wo man sich hinstellt und sagt, du, wir fahren jetzt 4,5 Stunden, kannst du bitte nochmal Pipi gehen? Gut, jetzt ist es aber so, durch jahrelange Überwachung meiner Katze und Analyse ihres Verhaltens, kenne ich die Knöpfe, bei denen ich an meiner Katze drehen muss, damit die unmittelbar vor der Abfahrt auf die Katzenkiste geht. Wissen Sie, was das ist? Frisch gewaschenes Katzenklo nehmen, frische Streu rein, Babypuder drauf. Das ist noch nicht fertig, die Kiste, und die Katze sitzt drin. Und die Katze glaubt, sie hat das selbst entschieden, da Pipi zu gehen. Hat sie aber nicht, das habe ich entschieden. Das ist Nudging. Ich habe die Katze genudged. Das ist übrigens ein Verfahren, also überhaupt, wie wir, alles, über das wir gerade reden, kommt übrigens aus dem Militär. Ne? Ist auch nichts Neues. Ist Jahrzehnte alt. Auch nudgen. Im Militär gibt es dafür einen anderen Ausdruck, der heißt Reflexive Control. Und Reflexive Control meint, also Control, wieder das Wörtchen Control, steuern und regeln, hier wird jemand gesteuert. Heißt, dass Sie veranlasst werden sollen, eine Entscheidung zu treffen, von der Sie glauben, es ist Ihre Entscheidung, aber es ist gar nicht Ihre Entscheidung gewesen. Und das Ganze haben wir jetzt in 2 Wahlen beobachtet in den USA. Angefangen hat damit Obama in seiner 2. Legislaturperiode, also vorher in dem Wahlkampf vor der 2. Legislaturperiode. Er hat nämlich gesagt, Moment mal, wie kann ich denn die potenziellen Wähler noch überzeugen, mich zu wählen, die jetzt so ein bisschen unsicher sind. Und er hat sich 50, 60 Mathematiker und Physiker eingestellt, die haben die Facebook-Accounts seiner Wähler angeschaut und haben genau nach diesen Knöpfen gesucht, an denen sie drehen mussten bei den Einzelnen. Das ist ja ein bisschen anderes Wahlsystem in Amerika als bei uns. Da muss man sich ja registrieren für die entsprechende Partei. Und haben nach den Knöpfen gesucht, wo die Leute ansprechbar waren. Also wenn Sie jetzt auf Pornoseiten rumsurfen, ja, dann sind Sie auf der moralischen vielleicht gar nicht so ansprechbar. Ja, das heißt also, man hat hier Verhaltensprofile erstellt, Psychogramme erstellt von diesen Menschen und hat dann ganz spezifische, personalisierte Wahlwerbung für diese jeweilige Person, für dieses Individuum aufgeschrieben und dann ganz analog ist das Wahlkampfteam an die Türen hingegangen, hat da geklopft und geklingelt, hat da auch wieder vorgelesen, ja. Sie sind für Obamacare, dann haben Sie diese Message von Obama. Sie sind gegen Obamacare, dann dieses. Sie sind unentschieden, dann dieses. Und hinterher wusste man eigentlich gar nicht mehr genau, wofür steht eigentlich Obama, weil jeder hat eine andere Wahlkampfmessage bekommen. Man hat gesagt, das hätte dazu geführt, dass Obama 4-5 Prozentpunkte in der Wiederwahl dazu gewonnen hat. Noch viel schlimmer kam die ganze Sache bei der Trump-Wahl. Das haben Sie mitbekommen, ja? Haben Sie auch mitbekommen, was für ein Ausmaß die russische Einflussnahme auf die Trump-Wahl hatte? Hier wurden in 20 Staaten einerseits die Wahlsysteme gehackt. Gehackt heißt, da wurden Namen sind da verschwunden von Wählern, die wurden die Republikaner wurden auf die Demokratenliste geschoben und die anderen umgekehrt und so weiter. Diese digitalen Wahlsysteme waren absolut unzuverlässig geworden. So. Der Hack, das haben die Sicherheitsbehörden festgestellt, schon vor der Wahl, war verursacht durch eine Hackergruppe APT28, die dem Kreml nahesteht, beziehungsweise eben dem russischen Geheimdienst. Also man wusste, man konnte es identifizieren, die sind das, die da haben da eingegriffen. Aber es gab noch einen ganz anderen Eingriff, nämlich den Eingriff über die sozialen Medien. Da wurden falsche Accounts aufgebaut, Falschnachrichten verbreitet in den Vereinigten Staaten. Es wurden Roboter eingesetzt, die diese Falschnachrichten immer und immer wieder retweetet haben und weitergeschickt und vervielfältigt und kopiert haben, sodass das alles riesig wichtig ausgeschaut haben, diese Lügen. Und vielen Menschen war das dann noch nicht klar, die waren nicht sensibel genug auf diese Reflexive Control einzugehen. Die waren nicht resilient. Jetzt passen wir ja ein bisschen mehr auf. Jetzt sind wir ja vorgewarnt. Jetzt wissen wir, das geht. Es funktioniert. Dass man hier Menschen so stark beeinflussen kann. Na gut, man kann nicht ganz genau sagen, dieses russische Verhalten hat Trump so und so viele Prozentpunkte gebracht. Das kann man nicht sagen. Aber wir wissen, dass andere Staaten über die digitalen Mittel hier anfangen, Kriege zu treiben. Wenn wir von Disruption sprechen, heißt es nämlich nicht nur, dass unser ganzes ziviles Leben auf den Kopf gestellt wird, unser Arbeitsleben, wie wir daten, wie wir kommunizieren. Nein, das Recht wird vom Kopf auf die Füße gestellt. Das funktioniert nicht mehr, das Völkerrecht funktioniert nicht mehr. Kirche funktioniert auch nicht mehr so einfach, weil uns das Silicon Valley nämlich auch das Geschäftsmodell streitig macht. Das Silicon Valley sagt nämlich, nehmen wir doch bitte auch diese digitalen Möglichkeiten, rüsten wir den Menschen digital auf, denn wir haben ja jetzt keine Kriege mehr, das ist zwar eine Lüge und ein Mythos, aber gut, was stimmt, wir haben nicht mehr viele interstaatliche Kriege, aber wir haben viele innerstaatliche Kriege, Syrien, Irak, Afghanistan. Ja. Disruption findet hier auch anders statt. Also hier wird tatsächlich eben auch eingegriffen in das, was mal unser Herrschaftssystem war. Das ist alles nicht mehr sicher. Kriegerisch eingegriffen in das, was wir kennen, in unser Normalleben. So. Und warum ist das so? Weil das Menschenbild des Silicon Valley, und damit möchte ich jetzt dann abschließen, ein Menschenbild ist, dass unserem Menschenbild hier in Europa völlig zuwiderläuft. Wir hören nämlich aus dem Silicon Valley und da gucken Sie mal, was Sie in Ihrer Hosentasche tragen an Apps. Facebook, WhatsApp, Pinterest, Instagram. Oh, Ihre Lieblings-Apps sind alle aus dem Silicon Valley, alle. Von Amazon angefangen bis Zora. Die gehen davon aus, dass der Mensch ein biologistischer Algorithmus ist. Die gehen davon aus, dass der Mensch die ultimative Maschine ist. Zu sagen das wörtlich. Und eine Firma schießt den Vogel ab, die Firma X.AI. Die sitzt nicht im Valley, sondern in New York. Die baut künstliche Intelligenz und sie sagt, wir wollen unsere künstliche Intelligenz dafür nutzen, die Menschen umzuprogrammieren, damit sie sich besser benehmen. Das ist der Steuerungsgedanke, den Sie soziologisch, wir alle, ich nicht, ich habe kein Smartphone, soziologisch legitimieren, weil Sie mitmachen. Aber weil Ihnen das wahrscheinlich auch gar nicht klar ist, was dahinter steckt. Und ich hoffe, dass ich das jetzt ein bisschen geklärt habe. Und wir haben ja noch einen Moment Zeit, über das zu reden. Ich freue mich auf Ihre Fragen und vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus